Guten Morgen. Liebst du mich? Ja, das war der Titel der letzten Predigt, gell? Ich habe die Gemeinde lieb und das ist etwas, was heute auch zum Ausdruck kommt. Wir werden heute über Leben in der Gemeinde sprechen. Und das ist ein ganz interessantes Kapitel und ich begrüße jetzt erstmal unsere Internetzuhörer und auch unsere Trema-Gemeinde, die dort eben die Botschaft bekommen. Aber auch hier im kleinen Kreis in der Gemeinde, in der Präsenzgottesdienst, grüße ich euch alle ganz herzlich. Das Thema heißt nicht nur in der Gemeinde, sondern das Thema heißt heute Vergebung in der Gemeinde. Und wir haben heute Morgen schon viel gehört und das passt alles vom Heiligen Geist geführt zusammen. Wenn ihr die Predigt heute hört, wisst ihr, dass alles im Fluss ist, sogar das Wort für die Losung war heute passend eingesetzt. Ohne, dass ich es vorher wusste, aber das ist ja eine andere Sache. Wenn wir in der Gemeinde leben, dann ist das manchmal ein Anstoß geben. Es kann aber auch ein Verachten sein. Das sind so positive Dinge und negative Dinge, die in der Gemeinde vorkommen können. Es ist eine Suche nach den verlorenen Menschen. Es kann aber auch zur Gemeindezucht etwas zu sagen geben. Und es gibt Gebetsverheißungen und es gibt die Gegenwart Jesu in der Gemeinde, die natürlich das Wichtige ist. Und daraus entsteht eine innere Verbindung. Das habe ich so mal zusammengefügt. Das ist natürlich nicht alles, aber das sind so ein paar Dinge in der Gemeinde. Wir haben dazu den Matthäus 6, 14. Da will ich noch gar nichts zu sagen. Da spricht das Wort von allgemeiner Vergebung. Den werden wir nachher noch lesen. Aber erstmal möchte ich die Conny zwei ganz kleine Verse nacheinander lesen. Ich sage ein bisschen was dazwischen. Das ist einmal der Matthäus 18, Vers 21.
Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Ja.
Es heißt hier, dort einen Augenblick, ja. Wenn wir den Vers 15 lesen, es ist in einigen Versen vielfach von Vergebung gesprochen worden. In Vers 15 davor, das ist schon eine ganze Zeit her, wir sind jetzt bei 21, in Vers 15 ist so ein Ablauf, was passiert, wenn jemand in der Gemeinde quer liegt. Darauf will ich nicht eingehen, das ist ein eigenes Thema. Das wird vielfach in Gemeinden auch falsch verstanden. Wir bewegen uns in der Gemeinde, das müsst ihr die ganze Zeit sehen. Da wird aus dem Matthäus 18, Vers 15 folgende ein Gerichtsverfahren und fast ein Tribunal. Und uns ist das Gericht nicht zugestanden, über Brüder und Schwestern in der Gemeinde zu richten und vielleicht sogar noch ein Tribunal zu veranstalten. Damit will ich das Kapitel aber stehen lassen. Hier geht es doch da um die Frage, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er an mir sündigt. Das ist das Thema. Gell? Es geht um die Sache. Ja, und das ist nicht die Frage der Sünde allgemein, die Jünger beschäftigt. Und hier der ganz spezielle Fall, wer an mir sündigt. Natürlich ist der Bruder, der Mitjünger, der ist nicht ein Außenstehender. Der ist eben Teil der Jüngerschaft damals und Teil heute der Gemeinde, die natürlich auch in Jüngerschaft unterrichten soll. Wer von uns hat das schon getan? Siebenmal, sagt das Wort, ist das eine Grenze? Wir können doch nicht die Vergebung begrenzen, indem wir einfach sagen, siebenmal und dann ist genug, das achte Mal kannst du dann machen, dann brauchst du nicht mehr zu vergeben. Und irgendwann muss die Vergebung doch einmal aufhören, könnte man doch fragen. So, und jetzt, Conny, jetzt liest du bitte den nächsten Vers, jetzt ist nämlich die Antwort von Jesus dran, 18, Vers 22 aus dem Matthäusevangelium.
Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern 77 Mal.
Gut. Bei 77 Mal kann im Alltag schon mal passieren, dass wir nicht richtig durchzählen, gell? Wenn wir bei 67 sind, dann fragst du dich, war das jetzt 56 oder ist das schon 91? Mhm. Und da ist etwas, wo Jesus das verschwimmen lässt. Er beschreibt mit den 77 will er uns eine grenzenlose Vergebung vorführen, dass wir gar nicht mehr mitzählen können. Okay? Und damit ist eigentlich das Wort aus dem Evangelium über Vergebung schon gesagt. Und jetzt bringt er ein super Thema auf. Und dieses super Thema, das ist etwas länger und das liest die Conny uns jetzt aus dem Matthäus-Evangelium, die Verse 23 bis 35.
Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.
Boah, ein krasser Text. Stimmt ihr mir zu, gell? Und es ist eine außergewöhnliche Geschichte und die hat einen rigorosen Ausgang. Und wenn wir, das für Ort finden wir nicht in diesem Text, aber es gibt einen Begriff für diesen Mann, der auch eigentlich gängig ist. Das ist der Schalksknecht. Der wird gehandelt, aber den finden wir in der Bibel nicht. Ich habe alle Bibelübersetzungen im Deutschen durch, der ist nirgendwo da. Wir müssen uns erstmal etwas, ohne dass ich jetzt lange Rechnungen anfangen will, man könnte jetzt endlos rechnen. Es wird hier gesprochen von, wie hoch war die Schuld? 10.000 Talente. Ein Talent ist etwas, was man mit Wert ansetzen kann, aber auch mit Geld. Und ein Talent sind 34 Kilo Gold. Und ein Segelschiff in der damaligen Zeit, in der römischen Besatzungszeit, hat ein Talent gekostet. Ein Segelschiff. Und wenn wir da die spanische Armada rechnen mit 10.000 Schiffen, dann war die Armada, die hat glaube ich 1.400 Schiffe gehabt, wenn ich das so richtig irgendwie mal gelesen habe, die dann gegen England gekämpft hat und verloren hat. Da wären also 10.000 Schiffe, wären also aus diesen, ich will euch einfach nur die Dimension vorführen. Gell? Und wenn wir das umrechnen würden, ich nehme es mich jetzt nicht beim letzten Cent, aber dann wären wir sicher bei 14 Milliarden Euro. Das muss man einfach sich mal vor Augen führen. Das ist die Schuld dieses Mannes. Er müsste 400 Jahre arbeiten, um die Schuld zu begleichen. Das muss man runtergehen lassen, weil man sonst das Gleichnis nicht versteht. Und jetzt, wo er überhaupt keine Chance hat, das als Einzelperson immer wieder zu tilgen, das schafft er nie, bittet er den Schuldner um Aufschub. Obwohl er weiß, dass er das nie schaffen kann. Und der König ist großzügig, dass er ihm kurzerhand die gigantische Summe von 14 Milliarden Euro erlässt. Das ist die Geschichte. Ich habe früher auch solche Gleichnisse immer gelesen, habe da gar nicht drüber nachgedacht. Heute tauche ich in die einzelnen Punkte ein und dann wird mir plötzlich was bewusst. Und jetzt, wo er von der Schuld befreit ist, tritt der Knecht auf seinen Mitknecht und dieser schuldet ihm 100 Denar. Und wenn wir das ins Verhältnis setzen, mit heutiger Umrechnung sind das knapp 10.000 Euro. Und wenn wir das wiederum prozentual umrechnen, das ist ein Tausendstel Prozent von dem, was er erlassen bekommen hat. Das ist auch wichtig, dass wir das wirklich mal vor Augen haben. Es ist so wenig und er hat so viel selbst erlassen bekommen. Und da auch dieser Knecht, dieser Mitknecht, das nicht aufbringen kann, wird er mittellos ins Gefängnis bringen lassen. Jeder, der die Geschichte hört, ist normalerweise entsetzt, gell? Über beide. Und die Mitknechte, die jetzt um ihn rum waren, ich betone bewusst dieses Wort Knecht, die sind nicht nur wütend, sondern sie sind traurig und zutiefst betroffen, denn wie kann einer sich nur so verhalten, sagen sie. Gell? Und das finde ich echt krass. Aber das Schlimmste kommt noch. Der König stellt den Knecht nämlich zur Rede und nimmt seine soeben gewährte Vergebung wieder zurück und sagt, du unbarmherziger Knecht, der seinen Mitknecht ins Gefängnis warf, das tue ich jetzt mit dir und ich setze noch eins drauf, ich überlasse diesen Knecht nicht nur im Gefängnis in seine Zelle, sondern ich schicke noch die Folterknechte dazu. Das Hauptthema von dem Gleichnis ist thematisch der Aspekt über die Ewigkeit, die Jesus ja in vielen Gleichnissen gelehrt hat. Immer wenn er Gleichnisse benutzt, geht es um Ewigkeit. Und es geht zentral um den Ort der ewigen Errettung oder um den Ort der ewigen Verlorenheit. Beide sind hier im Spiel. Zur Debatte steht vordergründig der Himmel, aber der alternative Ort der Verlorenheit ist die Hölle, der bleibt hier nicht ausgeklammert. Das ist ganz klar. Das Reich Gottes, das ist natürlich das Himmelreich. Das Himmelreich, von dem wir natürlich auch einmal sehen werden, dass wir dort landen. Gucken wir mal auf den König. Wer ist dieser König? Es wird von König gesprochen. Das ist ja ein Gleichnis. Wir müssen ja sehen, wer hinter diesem Gleichnis steckt. Wir gucken ja hinter die Fassade. Und es ist einmal der Vater, aber es kann natürlich auch Jesus sein. Und wenn wir die Apostelgeschichte 17, Vers 31 lesen, da heißt es, denn er, Gott, hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferwecken kann. Das kann nur einer sein, das ist Jesus. Und insofern haben wir schon da mal Klarheit, dass Jesus derjenige ist. Das Ganze kann man noch toppen, indem man den 2. Korinther 5, Vers 10 liest. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, da ist er nochmal ganz deutlich, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Ganz klar, ganz klare Aussage. So, jetzt kommen wir, König hatten wir, jetzt kommt der Knecht. Wer ist der Knecht? Knecht ist ein Diener. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Knecht, komm her. Er hat uns wahrscheinlich auch Bibel gelesen. Klar, wusste ich gar nicht. Ja? Da habe ich auch drüber nachgedacht. Mein Vater hat mich immer als Knecht bezeichnet, hat mich sehr getroffen, aber er hat ja biblisch gehandelt. Ich bin sein Diener, klar, ich bin sein Sohn. Okay, das nur nebenbei. Der Knecht, da lese ich euch Johannes 8, Vers 34 vor. Wer Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Aha. Und wenn wir jetzt einmal sagen, entweder dienen wir der Sünde oder aber wir dienen Gott und dem Herrn Jesus. Das ist die Alternative, die sich anbietet. Paulus schreibt selbst, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Also er betitelt sich auch so. Und das ist eigentlich eine Demütigung, die wir auch gerne haben. Du hast vorhin von Stolz gesprochen, fand ich gut. Und das ist genau das Gegenteil. Wenn ich mich als Knecht bezeichne, dann ist das Demut. Jetzt müssen wir etwas ganz Wichtiges. Was hatte ich anfangs gesagt? Es geht um Vergebung unter Christen. Es geht um die Gemeinde. Es geht um Vergebung in der Gemeinde. Und dieser genannte Knecht im Gleichnis ist kein Gottloser. Kein Gottloser. Das sind so gewisse Dinge, die ich einfach betonen muss. Sondern er ist ein Christ. Er ist noch offen, ob es ein Namenschrist ist oder ein wiedergeborener Christ. Der Namenschrist, der macht: Herr, ich gebe dir mein Leben. Und was passiert da? Gar nichts. Im Herz passiert gar nichts. Und der andere sagt: Herr, komm in mein Leben. Ich will dir dienen. Vergib mir meine Sünden. Boah, fällt das ins Herz. Und oh, wenn ich das heute ausspreche, läuft mir ein eiskalter Schauer über den Rücken, trotz der Wärme. Weil das einfach, das ist unser Ausgangspunkt für unser christliches Leben. Und die Schuld, die hier im Gleichnis nämlich angesprochen wird, ist die Sünde. Und da müssen wir jetzt wieder die Dimension der Talente sehen. Versteht ihr? Da kriegt das Ganze völlig neue Optik. Und das finde ich so interessant. Und die ein Mensch, die Sünde, die ist da gemeint, die ein Mensch vor Gott hat, aber auch wie andere Menschen an uns schuldig werden. Und darum geht es ja. Die Brüder wollen ja wissen, nicht die allgemeine Vergebung, sondern sie wollen ja wissen, was wenn mir etwas tut. Jetzt kommen wir in das heiße Thema rein, wo es kritisch wird. Ich bin sehr gespannt über die Resonanzen. In Offenbarung 21, Vers 27 heißt es: Und nichts Unreine wird in den Himmel kommen. Die Voraussetzung für den Zugang zum Himmel ist Reinheit. Sünde ist unrein. Also mit Sünde kommen wir nicht in den Himmel. Gott lässt keine einzige Sünde in den Himmel hinein. Was würde passieren, wenn Gott doch die Türen öffnen würde und lässt Sünde in den Himmel hinein? Dann müssen wir das Vaterunser ändern. Dann heißt es nämlich wie im Himmel so auf Erden, dann heißt es nämlich wie im Erden so im Himmel. Dann haben wir das umgekehrte Vaterunser. Dann nehmen wir die Erde hinein in den Himmel. Und das ist unmöglich. Nochmal, wenn Gott die Sünde zulassen würde, um in den Himmel zu kommen, dann würde es im Himmel durcheinander geben. Dann haben wir ja keinen Unterschied mehr. Zurück zum Gleichnis. In diesem Gleichnis erfahren wir die unvorstellbar große Barmherzigkeit unseres Gottes. Ich sage bewusst Barmherzigkeit, weil wir hier davon ausgehen, dass es vielleicht ein Namenschrist ist, der noch gar nicht in die Gnade gekommen ist. Das müssen wir unterscheiden, das wisst ihr ja auch. Barmherzig kann Gott nur sein für jemanden, der ihn noch nicht kennt. Die gigantische Schuld des Knechtes in diesem Gleichnis will uns lehren, dass wir mit jeder, auch nur so großen Schuld zum König Jesus kommen können und er wird uns vergeben. Amen. Da möchte ich gerne meinen Amen hören. Das ist nämlich genau das. Und der fällt auf die Knie und bittet um Geduld, weil er das lösen will. Der Mann fällt auf die Knie, obwohl er weiß, dass sein ganzes Vermögen weg ist. Sein Geld ist weg. Er muss alles verkaufen und seine Kinder und seine Frau, überlegt mal, seine Kinder und seine Frau werden auf dem Sklavenmarkt verkauft, um auch da noch Geld rauszukriegen. So ist das damals gewesen. Und das erlässt Gott ihm alles, weil er vor ihm auf die Knie fällt und sagt: Herr, ich kann das nicht zahlen, vergib mir. Und Gott vergibt ihm. Da ist das Erbarmen Gottes jetzt plötzlich da. Es erlässt dem Knecht alle Schuld, er ist frei. Er könnte jetzt hinausgehen, er könnte jubeln und lachen und freuen und eine Party schmeißen und er könnte zu seinen Mitknechten gehen und sagen: Bin ich nicht fein raus und guck mal, sie könnten 3 Tage feiern, aber nichts geschieht, sondern es geschieht etwas ganz anderes, etwas völlig anderes. Zufällig, es fällt ihm zu, geht etwas ganz anderes los. Unmittelbar nach der erfahrenen großen Gnade, da hören wir es, er ist gnädig, die ihm widerfahren ist, kommt ein Mitknecht ihm über den Weg und das ist natürlich übertragen ein Christ. Das dürfen wir nicht vergessen, wir sind immer noch in der Gemeinde. Wo er steht, lassen wir offen. Und dieser Mitknecht hat eine Schuld von 100 Tagelöhnen, umgerechnet jetzt mal die 10.000 Euro für die damalige Zeit. Das ist eine Lappalie, das ist gar nichts. Es ist wenig und dieser Mitknecht kommt jetzt mit denselben Worten auf ihn zu und fleht um Erbarmen, fällt auf die Knie und er will genau das haben, was der andere gerade erfahren hat. Und dieser aber erlässt ihm gar nichts. Und das bleibt natürlich nicht verborgen. Die Mitknechte, die jetzt wiederum darum herum sind, die dulden und billigen das Verhalten dieses Kollegen nicht und das erschüttert sie und sie berichten es dem Herrn und der lässt jetzt diesen Mann wiederkommen, den Schalksknecht. Lass uns das mal wieder den Namen auch gebrauchen. Das ist der ja, der jetzt die große Schuld erlassen bekommen hat. Er sagt zu ihm, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und der Schalksknecht kommt in Schuldenhaft und er wird auch noch dort in die Folterkammer gesperrt. Jetzt bringe ich einen Vers aus der Bergpredigt. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Matthäus 7, Vers 12. Das Gesetz hat er missachtet. Als Christ? Fragezeichen. Aber danach handelt ja der Knecht gar nicht. Deshalb ist die Frage, wenn er als Christ handelt und hält nicht die Gebote, nämlich das neue Gebot, was Jesus ihm gibt, was dann? Und da wird es interessant. Was nun geschieht, ist äußerlich tragisch. Der König macht den eingangs erwähnten Schuldenerlass rückgängig und übergibt diesem Schalksknecht, den Folterknechten. Jetzt stehen wir vor einer ganz schwierigen Frage. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Kann Gott, der den Menschen alle Sünden vergeben hat, diese Gnadentat wieder zurücknehmen? Luther sagt, ist jetzt nicht Bibelwort, sondern Luther, der hat sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt, wenn einer die empfangene Gnade missbraucht, dann geht's in die ewige Verdammnis. Wir hatten vorhin über Himmel und Hölle gesprochen, das ist klar, die Verdammnis, wissen wir alle, wo das ist, und die Folterknechte da unten, das ist ja auch klar, die sind nicht im Himmel. Ich möchte jetzt zwei große Männer zitieren, den Erweckungsprediger Wesley. Der hat gesagt, dass ein Gläubiger verloren gehen kann, wenn er sich vom Glauben absagt. Ein Gläubiger, Wesley. Spurgeon sagt, einmal gerettet, für immer gerettet. Puh. Merkt ihr was, wo es hingeht? Das wird kritisch. Und jetzt kommt die Heilsgewissheit, die wir erkennen. Viele der Bibelstellen vermitteln eine unverbrüchliche Heilsgewissheit, über die wir uns zutiefst freuen können. Es ist ja gut, dass wir wissen, aha, wir sind gerettet und Punkt. Aber viele Leute denken, ich bin jetzt gerettet und kann machen, was ich will. Und das ist falsch. Und da müssen wir uns jetzt mal fragen, wie das geht. Für Menschen, die eine echte Bekehrung erlebt haben und wiedergeboren sind, das ist nämlich das. Da komme ich mit dem Mund und mit dem Herzen von vorhin noch wieder zurück. Da heißt es in Johannes 10, 27, 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, wenn ich dem Schäfer folge, muss ich auch tun, was er will, denn er gibt es mir ja vor. Und dann kann ich nicht plötzlich eigene Dinge machen, die wieder mich in die Sünde bringen. Und das müssen wir jetzt einfach mal untersuchen. Wo ist jetzt unser Weg? Wie einfach mache ich es mir in meinen Gedanken, dass ich einfach alles wegschiebe und sage, ich bin ja errettet, das war's. Danke, Herr, erledigt. Oder ob wir auch mal nachforschen, was kann wirklich noch in unserem Leben sein. Und wenn wir jetzt auf Gott schauen, dann ist er ja immer der, der an seinem Wort festhält. Gottes Wort ist immer allmächtig, ewig, dauerhaft, ständig das Einzige, wo wir uns festhalten können. Ich gebe euch zwei Beispiele. Einmal heißt es im 1. Mose 6, Vers 6, da gereute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Ups. hat er seine Meinung geändert. Gell? In Jona heißt es, dass plötzlich, dass Gott sein Vorhaben geändert hat. Dass er plötzlich akzeptiert, ja okay, du warst zwar weg, aber jetzt gehst du wieder hin und machst das. Plötzlich kriegt es eine andere Färbung und Jona macht das dann auch. Und die Zusage von der bittenden Witwe, die vor dem Richter steht, die ist dann auch, wo Jesus anschaulich das macht, wie Gott am Ende sich umstimmen lässt. Gott ist da in diesem Gleichnis, der sich umstimmen lässt. Aber das ist nicht Thema, nur dass wir einfach mal hören, dass Gott auch seine Meinung ändern kann. Jetzt kommen wir auf die Aussage, was uns Gott in diesem Gleichnis sagen will. In das Himmelreich gelangen wir nur ohne Sünde. Ist doch klar. Es gibt nur eine Stelle, wo ich die Sünde loswerden kann. Da. Hatten wir dich da auch mal ein Kreuz? Das Kreuz ist auf der anderen Seite heute. Es ist immer für mich da. Leute, was macht ihr mit mir? Da werde ich die Sünde los. Ich habe unser Kreuz wieder. Lustig. Das war ein Test, gell? Die Sünde werden wir am Kreuz los und da wurde die Sünde ja schon gerichtet. Jesus hat sie uns ja schon abgenommen. Und wenn wir ihn, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten um Vergebung, dann wird er uns natürlich erhören. Und im 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, ich betone das Wort aller Ungerechtigkeit, aller, da darf nichts nachbleiben. Da ist auch nichts nachgeblieben und wir dürfen auch nichts nachlassen. Hallo, gell? Und die Vergebung, diese Vergebungskraft Gottes, die ist grenzenlos. Oder gibt es doch eine Grenze? Aber diese Grenze, die muss ich mir dann selbst zuschreiben. Wenn wir selbst nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, dann verlieren wir dadurch unseren Freispruch. Auch als wiedergeborener Christ. Darüber können wir lange diskutieren. Vergebung kann gecancelt werden, Vergebung kann aufgehoben werden. Das ist eine klare Lehre aus diesem Gleichnis. Jetzt kommen wir zu Matthäus, was ich anfangs schon angedeutet hatte, Matthäus 6, Vers 14. Und wenn du uns da 14 und 15 vorliest, 6, 14 und 15.
Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
Ja. Im Vater unser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist doch richtig, gell? All diese Fragen, da sind wir angesprochen, ob wir als Christ wieder verloren gehen können. Die biblische Antwort auf diese Heilsgewissheit ist nein. Ganz klar. Stehe ich hundertprozentig dazu. Aber das Gleichnis führt uns einen Fall vor, in dem ein Knecht doch verloren kann. Und wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Die Logik ist doch ganz einfach. Wenn wir den anderen nicht vergeben, bleiben wir daraufhin auf unserer eigenen Schuld sitzen. Mit unvergebener Schuld aber ist uns das Himmelreich verschlossen. Dann bleibt uns noch eine andere Alternative übrig und das ist die Verlorenheit in der Hölle. Gott hat seine Meinung geändert. Und es ist so bequem zu sagen, heilsgeschichtlich, hallo, ich bin errettet, dankeschön. Und das führt uns aber dazu, und ich habe vorher schon auf einigen Absätzen vorher habe ich euch gesagt, als Christ hast du gewisse Dinge, die du einfach machen darfst und machen nicht darfst. Das sagt doch das Wort. Und wenn ich diese Seiten überblättere und nicht in Anspruch nehme oder rausreiße oder wie auch immer, ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass mein Leben in die falsche Ecke geht. Im Gleichnis wird das ja so ausgedruckt. Und sein Herr überantwortete ihn den Peinigern. Vers 34 haben wir das gelesen. Und wenn wir jetzt Matthäus 7, 21, wo Jesus uns sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Der mit dem Mund bekennt, sagt, Herr, Herr. Aber es ist nichts da. Und der andere, der Herr sagt, und was da hat und Sünde in Sünde lebt, der kann auch zu denen gehören, dass der Vater im Himmel sagt, dass sie ihn nicht aufnehmen. Ich nehme nur die auf, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und jetzt machen wir es ganz einfach. Vergebung erhält nur, wer sich selbst vergibt. Das haben doch die Jünger gefragt. Was tun wir mit einem, der gegen uns sündigt? Das war die Kernfrage. Das ist die Gemeinde. Was tun wir mit dem? Der Knecht im Gleichnis kann zu denen gerechnet werden, die zwar Herr, Herr sagen, aber dann ist die Unbarmherzigkeit ein krasser Gegensatz zum Willen Gottes, in dem sie dann leben. Harter Tobak, gell? Zum Schluss habe ich den Vers 35 und da habe ich die Bibelstelle, die Conny uns schon gelesen hat. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Und wenn du noch nie beim König warst und um Vergebung deiner Sünden gebeten hast, dann ist heute die Zeit, dass du hingehst. Und dann lass dich einladen und komm zu ihm, denn er ist bereit, dir die Sünden zu vergeben. Wenn du schuldenfrei geworden bist, dann hat der König dich in sein Herz geschlossen und nimmt dich auf in seine Wohnung im Himmel. Habitación heißt das auf Spanisch, finde ich so toll. Und dann geh hin und vergib auch aber deinen Schuldnern. Das ist damit auch verbunden. Wenn du ans Kreuz gehst und deine Sünden vergeben bekommst, dann geh auch zu den Leuten, die gegen dich gesündigt haben und vergib ihnen auch. Das Zweite ist, wenn du sagst, ich bin Christ, aber vergebe dem anderen nicht, dann lebst du sehr gefährlich. Vergib deinen Schuldigern, dass es dir nicht so ergeht wie dem Knecht in diesem Gleichnis. Amen. Starke Worte, aber sie stehen in der Bibel. Und wenn ihr es nachlesen wollt, ihr habt die Unterlagen dazu. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, ruft mich an und sprecht mich an, wie auch immer ihr wollt. Wir können das gerne noch aufarbeiten. Halleluja, eine gesegnete Woche. Freue mich schon jetzt auf den nächsten Sonntag. Amen.